Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Hertha. Guten Morgen. Selbst Putins Macht ist endlich, denn ewig wird auch er nicht existieren. Im März wurde er wiedergewählt, heute wird sich der russische Präsident wieder einmal ins Amt einführen lassen. Begleitet wird es von Gesten der Macht, in denen manche aber Zeichen der Schwäche erkennen. Die Europawahl italienisch denken. Für Premierministerin Giorgia Meloni ist die Wahl eine gute Gelegenheit, um ihre Position in Italien zu stärken. Außerdem an diesem Dienstag in Europa heute, sich selbst den Spiegel vorhalten. Eine staatliche Fotoausstellung in Paris soll den Ist-Zustand der französischen Gesellschaft dokumentieren. Die russische Zarin Katharina die Große blieb 34 Jahre lang an der Macht. Zumindest in diesem Vergleich zieht Putin noch den kürzeren, aber im August wird er Russland immerhin 25 Jahre lang regiert haben. Meistens als Präsident, zwischenzeitlich auch als Regierungschef, um die Bestimmungen der Verfassung zu umgehen. Heute ist es nicht mehr nötig. Es steht die fünfte Amtseinführung des inzwischen 71-jährigen russischen Präsidenten Wladimir Putin an. Nach offiziellen Angaben ist er im März mit gut 87% der Stimmen wiedergewählt worden. Aber ist das die russische Wahrheit und Wirklichkeit? Ich bin jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann in Warschau verbunden. Guten Morgen, Herr Kellermann.
Guten Morgen.
Lassen Sie uns zunächst auf Putins Gesten und Ankündigungen in diesen Tagen blicken. Neue Manöver der Nuklearstreitkräfte sollen stattfinden. Was soll uns das signalisieren?
Ja, in so einem autoritären System spielen Gesten und Symbole eine große Rolle. Sie werden gesendet, sowohl nach innen an die russische Gesellschaft als auch nach außen. Vieles davon hat lange Tradition. Zum Beispiel, dass an solchen Ereignissen und beziehungsweise schon sehr viele Tage vorher, manchmal Wochen vorher, Teile der Moskauer Innenstadt abgesperrt sind, insbesondere der Rote Platz natürlich. Das Signal hier, die Hauptstadt gehört nicht den Bürgern, sie gehört der Staatsmacht und die Bürger sind dazu da, das Ganze dann zu bestaunen, was die Staatsmacht alles erreicht. Zu sehen ist derzeit in Moskau auch in einer Ausstellung von westlichen Panzern, die von Russland im Krieg in der Ukraine erobert bzw. zerstört wurden. Ja, Signale auch nach außen. Putin ist verärgert darüber, dass der Westen ihn in der Ukraine nicht gewähren lässt. Großbritannien hat gerade den Einsatz von gelieferten Waffen auch gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet erlaubt. Und Putin ist sicher auch nicht begeistert und verärgert darüber, dass seine Legitimität nach der jüngsten Wahl in Zweifel gezogen wird, ganz ausdrücklich vom Europarat, aber auch implizit von Staaten, deren Botschafter heute nicht zur Amtsanführung kommen, darunter auch Deutschland, die USA, Großbritannien. Anders zum Beispiel der französische Botschafter, der, wie Reuters meldet, heute dabei sein wird.
Ein feiner Unterschied. Ein Präsident, der sich seiner Sache so ganz sicher ist, müsste ja eigentlich nicht einen so enormen Aufwand betreiben, um an der Macht zu bleiben. Das ist das, was wir heute auch noch die Woche beobachten werden. Also pompöse Zeremonien, Treffen mit ausländischen Gästen, Militärparade. Ist das eigentlich auch Zeichen von Schwäche?
Also wenn man von Schwäche reden will, dann ist es die grundsätzliche Schwäche eines autoritären Herrschers, der immer darauf bedacht sein muss, seine Macht zu erhalten. Ich würde jetzt aber im konkreten Fall nicht sagen, dass es eine besondere Schwäche jetzt bei Putin im Moment wäre. Das Ganze gehört, wie gesagt, zum Machterhalt in einem autoritären Staat, wo ja nichts durch freie demokratische Wahlen geschieht, sondern eben dadurch, dass der autoritäre Herrscher verschiedene Dinge demonstriert, nämlich, dass das Volk hinter ihm steht und dass er den Staatsapparat in der Hand hat. Das sind die beiden wichtigsten Dinge. Und natürlich auch, dass er in seinem Vorgehen, seinen Ansprüchen gerecht wird, bei Putin jetzt vor allem im Krieg in der Ukraine. Und das sieht für Putin, so sieht er es zumindest, ganz gut aus. Er glaubt ja, dass er den Krieg gewinnen kann.
Putin scheint von bestimmten Gruppen in Russland unterstützt zu werden. Es gibt Fachleute, die sagen, die Auseinandersetzung zwischen Geheimdiensten, Oligarchen, Militär sei propiger, vielleicht sogar brutaler geworden. Lässt sich das tatsächlich beobachten und wird es deshalb schwieriger, Russland zusammenzuhalten?
Also Hinweise darauf gibt es schon, zum Beispiel zuletzt die stundenlange Durchsuchung eines, ja, es war ein Museum für moderne Kunst, aber das Museum in Moskau, aber das gehört eben Roman Abramowitsch, einem Oligarchen. Das ist dann schon ein Signal, oder auch die jüngste Festnahme des Vizeverteidigungsministers, bis daher dato Vizeverteidigungsminister Timur Ivanov, angeblich wegen Korruption, eine sehr gewichtige Figur. Also das sind schon Anzeichen dafür, dass es da Machtkämpfe gibt, Verteilungskämpfe gibt, die auch die logische Konsequenz, denke ich mal, daraus sind, dass erstens im Moment sehr viel staatliches Geld einfach da ist, um das man kämpfen kann, das verteilt wird durch den extrem aufgeblähten Verteidigungshaushalt, die immensen Staatsausgaben für den Krieg, und dass andererseits Putin ja auch immer aus offener, klare Kategorien denkt, die den Krieg eben markieren, nach dem Muster, wer nicht für ist, ist für mich ist, der ist gegen mich. Und es gibt natürlich Spielraum, um die Gegner, die möglichen Gegner dann eben auszuschalten, anzugehen. Ich glaube aber nicht, dass Putin hier irgendwie mit in diese Kämpfe hineingezogen ist. Ich glaube, dass er unabhängig ist von diesen Gruppen, dass er über dem Ganzen steht und dass es im Moment eher umgekehrt ist, dass diese ganzen Gruppen, die ja auch die untereinander kämpfen, abhängig letztendlich von Putins Urteil sind.
Bisher haben wir da die Strukturen betrachtet, eine gewisse Dynamik auch. Welche Rolle könnten jedoch unerwartete Ereignisse spielen? Man erinnert sich ja noch an den doch zunächst überraschend erfolgreichen Marsch der Wagner-Gruppe auf Moskau.
Ja, unerwartete Ereignisse können so ein System von wie das von Putin natürlich erschüttern. Und das ist bei diesem Wagner-Aufstand, der sich ja bald jährt, in knapp 2 Monaten, besonders deutlich geworden. Die viele, die man der Elite zurechnet, sind da lieber aus Moskau geflohen, als sich an die Seite von Putin zu stellen. Es war also schon ein Moment, in dem er gewankt hat. Und das hat man auch gesehen, wie er dann mit Prigozhin, Entschuldigung, dem Chef von Wagner umgegangen ist, Jewgeni Prigozhin, der dann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist und Putin ihm noch nicht einmal gegönnt hat, das Ganze irgendwie als Attentat darzustellen, sondern er hat es dann so dargestellt, dass hier ein drogenabhängiger Korruptionär gestorben ist, dadurch, dass seine Untergebenen mit Handgranaten herumgespielt haben an Bord, also maximal unehrenhaft dieser Tod.
Schmähungen nach dem Tod. Das war unser Russlandskorrespondent Florian Kellermann über Wladimir Putin und die Grenzen seiner Macht. Heute ist Amtseinführung in Moskau. Deutschland verändert Europa. Keine der großen Parteien hier wäre mit diesem Claim in den laufenden Europawahlkampf gegangen. Das verbietet sich offenbar. Deutschland verändert Europa. Italien verändert Europa lautet jedoch der Wahlslogan der italienischen Regierungspartei Fratelli d'Italia. Noch dazu hat sich Premierministerin Giorgia Meloni bei der Europawahl auf den ersten Platz der Liste setzen lassen. Selbst wenn klar scheint, dass sie in Rom bleibt. Italien verändert Europa, offenbar vorbei, also die Zeiten, als viele Italienerinnen und Italiener auf die Europäische Union setzten, schon weil sie glaubten, die funktioniere immer noch besser als ihr Heimatland. Elisabeth Pongratz berichtet aus Italien.
Die Anhänger der Fratelli d'Italia jubeln ihrer Vorsitzenden zu. Sie machen vor, wie sich Giorgia Meloni die Wahl am 9. Juni vorstellt. Wenn ihr mir sagen wollt, dass ihr immer noch an mich glaubt, würde ich mich freuen, wenn ihr auf den Wahlzettel ganz einfach Giorgia schreibt. Giorgia. Denn ich werde immer nur eine von euch sein. Es ist Wahlkampf in Italien. Die Regierungspartei hat sich zum Auftakt das Adria-Städtchen Pescara ausgesucht. Hinter einer durchsichtigen Folie ist das blaue Meer und der Strand zu sehen. Davor auf der Bühne erklärt Meloni, dass sie zur Europawahl als Spitzenkandidatin antreten wird. Ich bin jahrelang wegen meiner einfachen Wurzeln ausgelacht worden. Sie haben mich Fischweib, Marktfrau, Proletin genannt. Denn sie sind gebildet, das sieht man an ihrer Kunst zu argumentieren, die Bildung. Doch was sie nie verstanden haben, ich war immer, bin und werde immer stolz sein, eine Person des Volkes zu sein. Meloni kämpft, aber sie wird nicht nach Straßburg gehen. Davon gehen jedenfalls alle aus. Diese Scheinkandidaturen gibt es schon länger. Auch Elly Schlein von der Oppositionspartei, dem Partito Democratico, tritt zwar bei der Europawahl an, wird danach aber höchstwahrscheinlich in Italien bleiben. Als Giorgia wirbt Meloni wie für eine Marke, so Politikwissenschaftler Andrea Di Petris vom Zentrum für europäische Politik.
Persönlich finde ich diese Idee sehr populistisch. Es geht nicht mehr um Italien, es geht nicht mehr um Partei oder Programm, sondern es geht um eine Person, sogar mit Vorname. Und solche sind für mich eher südamerikanische Verhältnisse.
In der Wählergunst liegen die Brüder Italiens weit vorne. Bei Umfragen erreichen sie über 27%. Mehr als noch bei der Parlamentswahl vor 1,5 Jahren. Mit dem Slogan »Italien verändert Europa« will Meloni nun auch die Machtverhältnisse in der EU verschieben. Das wäre, so sagt sie, eine echte Revolution. Eine Revolution, für die die europäischen Konservativen eine strategische und grundlegende Rolle spielen. Wir wollen in Europa genau das tun, was wir in Italien getan haben. Eine Mehrheit schaffen, die die Mitte-Rechtskräfte vereint und die Linke endlich auch in Europa in die Opposition schickt. In diesen Wahlen sieht die 47-jährige Römerin eine Chance, ihre Position zu stärken und auszubauen. Ebenso innerhalb ihrer eigenen Regierungskoalition. Die Forza Italia kommt dem Wahlforschungsinstitut U-Trend zufolge auf 8,7% und liegt damit noch vor der Lega bei aktuell 8,3%. Lega-Chef Matteo Salvini ist unter Druck und versucht es mit einem suspendierten General. Roberto Vannacci ist immer wieder mit homophoben, fremdenfeindlichen und rassistischen Äußerungen aufgefallen. Innerhalb der Lega hat sich heftiger Widerstand formiert. Doch Salvini hält an ihm fest. Das sei Kalkül, so Politikexperte Di Petris.
Er hat verstanden, dass jetzt die normale Konservative eher in Richtung Meloni gehen und möchte versuchen, die noch so kritischer in Bezug auf Europa sind, zu gewinnen.
Sollte Salvinis Strategie nicht aufgehen, könnte das sein Ende als Chef der Lega bedeuten. Mit der Europawahl will er seine Position stärken, wie Regierungschefin Giorgia Meloni.
Nicht ausgeschlossen also, dass zumindest die Europawahl doch auch Italien verändert. Das war ein Beitrag von Elisabeth Pongratz. Eine staatlich organisierte Fotoausstellung zu dokumentarischen Zwecken, das wirkt wie aus der Zeit gefallen. Noch dazu in Paris, wo doch Millionen von Touristen mit Handys und Selfie-Sticks arbeiten, um ihre Sicht der Dinge festzuhalten und das dann meistens digital zu kanalisieren. Im kulturzentralistischen Frankreich hat diese moderne Entwicklung einen traditionelleren Ansatz aber nicht verdrängen können. Und so hat der Staat wieder einmal Fotografinnen und Fotografen damit beauftragt, den Zustand des Landes zu dokumentieren. Bevor die Bilder analog archiviert werden, sind sie jetzt in Paris in der Bibliothèque Nationale de France zu sehen. Niklas Mönch hat die Fotos betrachtet und darin viel Politisches erkannt.
Die Besucher schlängeln durch die Ausstellung, aufgeteilt in 4 Bereiche. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Devise Frankreichs und Möglichkeit, um das Potenzial der Gesellschaft zu zeigen. Außerordentlich vielfältig und kreativ sei die Ausstellung gewesen. Das sagt diese ältere Dame nach ihrem Besuch. Viele Fotos seien auch sehr bewegend gewesen, wie zum Beispiel die von Minderheiten.
Ich finde es interessant, zu sehen, die verschiedenen Regards, die Fotografen der Gesellschaft aktuell
haben. Noé findet den Blick, den die verschiedenen Fotografen auf die Gesellschaft haben, spannend. Einige Fotos seien sehr künstlerisch, andere eher nüchtern. So werde die Gesellschaft gut dokumentiert, sagt er. 200 Fotojournalisten, 200 verschiedene Blickwinkel auf die aktuelle französische Gesellschaft. Diesem Leitfaden folgt die Ausstellung La France sous leurs yeux, Frankreich vor ihren Augen, in der Nationalbibliothek in Paris. Man sieht Armut, Landleben, Jugend, Alter, Migration, kulturelle oder sexuelle Minderheiten. Die Fotoreportagen porträtieren das Frankreich der 2020er Post-Covid-Jahre. In Auftrag gegeben hat diese Ausstellung der Staat. Die sogenannten Grande Commande, auf Deutsch etwa große Bestellung, haben in Frankreich eine lange Tradition, erklärt Eloise Conissat, Kuratorin der Ausstellung. Der Staat gibt in Zeiten, die für die französische Geschichte besonders einschneidend sind, solche Dokumentationen in Auftrag. Im 19. Jahrhundert ließ der Staat die Restaurierung französischer Denkmäler dokumentieren. In den 1980er Jahren war es die Veränderung der Landschaft. Für die Ausstellung ausgewählt wurden die Fotojournalisten und Journalistinnen von unabhängigen Jurys. Besetzt mit Vertretern aus Medien, Ministerien, Behörden, Universitäten oder der internationalen Kunstszene. Die Fotografen haben unterschiedliche Profile. Jeder wurde mit 22.000 Euro bedacht. Und auch in der Auswahl ihrer Themen wurde den Fotografen freie Hand gelassen. Für Terence Bicoumou eine unglaubliche Chance, wie er sagt. Ich fotografiere analog und das kostet viel Geld. Durch das Stipendium konnte ich meine Reise zahlen und so fotografieren, wie ich es am liebsten mache. Ich bin zweimal nach Martinique geflogen. Ehrlich, bessere Bedingungen kannst du dir nicht erträumen. Martinique ist ein französisches Überseedepartement in der Karibik. Auf einem seiner Fotos reihen sich mehrere Motorradakrobaten auf einem Parkplatz aneinander. Ein anderes zeigt die Schärpe der Miss Martinique, der 15- bis 17-Jährigen. Sie hängt an einem Baum. Denn auch das ist eine Besonderheit der Ausstellung. Zum ersten Mal schließen die Grande Commande auch die französischen Überseedepartements mit ein. Die werden in der nationalen Berichterstattung oft vernachlässigt und auch stigmatisiert. Terence Bicoumou dokumentiert mit seinen Fotos etwa den Alltag in Dillon, einem Problemviertel auf der Karibikinsel Martinique. Die Pariser Banlieue, wo ich herkomme, und Dillon ähneln sich sehr. Allein architektonisch und städtebaulich, beide Viertel entstanden etwa zur gleichen Zeit. Auch die Alltagsthemen sind ähnlich. Arbeitslosigkeit, das Zusammenleben von Jung und Alt, talentierte Musiker oder Sportler, die Anerkennung, die Wahrnehmung von außen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Aber es ist auch ein anderer Kontext, dadurch, dass Martinique ein Überseedepartement ist. Die importierten Produkte sind teuer, sie haben auch Probleme mit der Wasserverschmutzung und den Algen. Und dennoch findet er, es gibt so viele positive Geschichten in diesem Viertel, die gezeigt werden müssen. Ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit einen kleinen Teil dazu beigetragen habe.
Bilder des modernen Frankreich, das war eine Reportage von Niklas Mönch aus Paris. Soweit Europa heute an diesem Dienstag mit Gerald Hertha. Schönen Tag.